NDR Blue Nachtclub. Überpop.
Am Mikrofon Andreas Moll und heute gehen wir gedanklich nach Lüttenklein zu einer kleinen Zeitreise in diese idyllisch benannte Plattenbausiedlung am Rande von Rostock. Wer hier, wie mein heutiger Gast Steffen Mau, die Wendezeit erlebte, hat große historische Ereignisse wie den Untergang der DDR und die Wiedervereinigung im Kleinen, im Lüttenkleinen erlebt. Mit Konsum, Kinderspielplatz, Cola, Wodka und Clubkonzerten in Schulmensen war die Platte ein sozialistisches Biotop und Anschauungsmaterial für Soziologen damals wie heute. Am 9. November ahnte sicher noch niemand, dass bald die Welt eine andere sein würde im Jahre 1989. Da tat sich etwas, Standing by the Wall, und die von David Bowie besungenen liebenden Helden oder Heroes, die man dies und jenseits der Mauer hörte, die triumphierten völlig überraschend bei Nacht und Nebel gegen einen Unrechtsstaat, die DDR. Wie die Wiedervereinigung später ablief, was daran auch kritisch zu sehen ist, dazu mehr in dieser Sendung. Mein Gast ist heute Soziologieprofessor an der Humboldt-Universität Berlin und einer der gefragtesten Autoren und Gesprächspartner zum Thema. Wie erlebte Steffen Mau die Zeit kurz vor dem Mauerfall vor 35 Jahren in Rostock-Lüttenklein? Welche Platten wurden gespielt und warum? Warum war es cooler, wie Till Lindemann, später Rammstein, oder Toni Kroos, später Real Madrid, in der Platte zu leben und aufzuwachsen, als im historischen Stadtkern, der mehr und mehr verfiel? Der Plattenbau als Paradigma des Sozialismus, die DDR im Lüttenkleinen, nachdem David Bowie uns noch einmal mitgenommen hat in die heldenhafte Nacht des 9. November 1989.
Forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. We'll be right back.
David Bowie und Heroes. Den Song kennt wirklich jeder und genauso weiß wirklich jeder, wo er war an jenem 9. November 1989. Ich begrüße meinen Gast Steffen Mau. Herr Professor Dr. Mau, wo sind Sie jetzt gerade und wo waren Sie damals?
Ja, ich bin gerade zu Hause und sitze in meinem Arbeitszimmer in Berlin, besser gesagt in Ost-Berlin, müsste ich vielleicht jetzt aus Anlass unseres Gespräches dazu sagen. Und im Herbst 89 war ich in Ihrem jetzigen Sendegebiet und zwar in Schwerin. Damals konnte man aber den NDR dort auch schon sehr gut hören, sodass ich doch Stammhörer eigentlich gewesen bin von verschiedenen Sendungen. Und da war ich Soldat bei der Nationalen Volksarmee in einer Kaserne, Werder-Kaserne hieß die damals, heute heißt sie glaube ich anders, im Stadtzentrum und war Funker auf einem Schützenpanzerwagen.
Und haben Sie als Funker auch davon Kenntnis genommen, was da gerade in Berlin abging?
Ja, das haben wir gemacht. Wir mussten mehr so Wache machen. Das waren so 48-Stunden-Dienste. Da hat man 2 Stunden Wache gemacht, 2 Stunden Bereitschaft und 2 Stunden geschlafen oder geruht. Das lief dann so 2 Tage lang. Und wir hatten ein kleines batteriegetriebenes Transistorradio und haben dort Westsender gehört. Und da kam natürlich die Neuigkeit, die Mauer ist auf und mit Live-Berichten dann vom Checkpoint Charlie oder von der Invalidenstraße. Und wir saßen da eben in dieser Kaserne, fernab vom Weltgeschehen, aber hingen da mit unseren Ohren an den Lautsprechern dran.
Und haben Sie gedacht, dass Sie noch einschreiten müssten als NVA-Soldaten?
Nee, zu dem Zeitpunkt nicht mehr, denn da war Erich Honecker und die schon zurückgetreten und da ging es schon ein Stück weit in Richtung Reform. Das war eher früher so, im Oktober, als die Leipziger Demonstrationen waren oder auch zum 40. Jahrestag der DDR. Am 7. Oktober, wo es ja Krawalle gab in Ost-Berlin und wo Gorbatschow zum 40. Jahrestag der DDR in die DDR gekommen ist. Und da gab es ja auch viele Festnahmen und auch eine Art von Alarmbereitschaft in den Kasernen oder bei den sogenannten bewaffneten Organen. Und da war das für uns schon ein großes Thema, weil wir als Soldaten miteinander diskutiert haben, was machen wir eigentlich im Falle des Falles. Und das ist ja zum Glück nie eingetreten, aber wir hatten natürlich Kenntnis von den Ereignissen im Sommer, Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Und das war etwas, wofür wir auch große Ängste hatten.
Sagt Professor Dr. Steffen Mau. Und Steffen Mau ist so etwas wie ein Popstar der Soziologie, würde ich mal sagen. Der 1968 in Rostock geborene Makrosoziologe von der Humboldt-Universität Berlin gilt als einer der wichtigsten Intellektuellen, die sich mit dem Nicht-Zusammenwachsen oder dem Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland beschäftigen. Mit Frakturen und Ossifikationen, wie er es bezeichnet, aber auch mit anderen aktuellen gesellschaftlichen Triggerpunkten, vom Lastenfahrrad über Migration bis zur Klimadebatte. In seinen Büchern Lütten Klein und Ungleich vereint beschreibt Makrosoziologe Mau als Augenzeuge, Autor und Experte die Wendezeit, Wiedervereinigung und Wirklichkeit von heute. 2021 erhielt Steffen Mau den renommierten Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Lieber Herr Mau, was genau macht ein Makrosoziologe?
Ja, ich glaube, das ist immer am besten zu erklären, wenn man sagt, was ein Mikrosoziologe macht. Wir haben nämlich auch so ein Pendant zum Makrosoziologen und der oder die beschäftigt sich dann mit sozialen kleinen Einheiten, Familien, Klassenräumen, Freundschaftsnetzwerken. Und der Makrosoziologe, der darf aufs große Ganze schauen, auf die gesamten Sozialstrukturen, auf Ungleichheit, gesellschaftliche Dynamiken. Das ist so eigentlich die Unterscheidung, ob man einen makroskopischen oder einen mikroskopischen Blick auf soziale Dinge hat.
Und was sind so konkrete Themen, die Sie erforschen und beschreiben?
Gesellschaftsvergleich im Hinblick auf soziale Strukturen, Sozialpolitik, Migrationsforschung, viel Transformationsforschung. Im Moment habe ich ein großes Projekt auch zu Grenzen, wie sozusagen Grenzen neu konfiguriert, neu gestaltet werden. Und ich bin so ein bisschen so ein Gemischtwarenhändler der Soziologie. Ich gucke, was mich interessiert und wo ich glaube, einen interessanten soziologischen Beitrag leisten zu können. Und das mache ich dann.
Hätten Sie damals in der DDR gedacht, dass Sie das mal werden könnten?
Nein, eigentlich niemals. Ich hatte einen Studienplatz als Mathe-Physik-Lehrer. Warum habe ich den eigentlich gehabt? Ich war zwar ganz gut in Mathe, Physik, sodass das für auch nahe lag, aber man musste mal 3 Jahre zur Armee gehen, wenn man studieren wollte. Und es gab nur wenige Wege, um dem auszuweichen. Und dann habe ich mir im Prinzip das gesellschaftliche Feld angeguckt, wo bei Studienplätzen die niedrigste Ablehnungsquote ist, und das war genau dieser Studienplatz, und da habe ich mich da beworben und bin dann zur Armee gekommen und musste nur den Grundwehrdienst leisten, also nicht 3 Jahre, sondern nur 1,5 Jahre. Und dann habe ich den Studienplatz zurückgegeben. Soziologie war gar nicht so ein relevantes Thema. Es gab marxistisch-leninistische Soziologie und es wurden auch jedes Jahr, glaube ich, nur 10 Leute immatrikuliert an der Humboldt-Universität. Und soweit ich weiß, waren 2 dieser Studienplätze auch für die Staatssicherheit reserviert. Die brauchten natürlich auch Leute mit empirischen Erhebungsfähigkeiten. Aber das war nicht so einfach, da zuzugehen. Es gab ja in der DDR keine freie Berufs- und Studienwahl, sondern es war alles delegiert, sehr stark reguliert. Und viele Leute haben eben Dinge gemacht, die sie gar nicht unbedingt selbst gewählt hätten.
Welchen Beruf haben Sie damals gelernt?
Ich bin Elektronikfacharbeiter und habe im Schiffbau gearbeitet bei einem Unternehmen, das hieß VEB oder Volkseigener Betrieb Schiffselektronik. Und das gehörte so zum großen Kombinat Schiffbau. Das heißt, ich habe auch auf der Werft eine Zeit lang gearbeitet und Schiffssteueranlagen eingebaut oder auch überhaupt hergestellt. Das war so meine Tätigkeit dort und hatte dann auch immer noch dann Arbeitsplatz. Aber nach 1989 dann auch mit dem Weg in die Wiedervereinigung habe ich auch eine Entlassungsurkunde bekommen und mich dann erstmal umorientiert.
Sie beschreiben diese Zeit auf der Werft auch sehr amüsant, wie ich finde, indem Sie auch schreiben in dem Buch Lütten Klein, dass Ihr Meister immer gern eingeschlafen ist.
Ja, wir hatten da so einen älteren Meister und waren so mehrere Lehrlinge oder auch Facharbeiter in einer Werkstatt. Und man ist immer gemeinsam da in die Kantine gegangen, hat gegessen und dann kam man zurück. Und dann war das selbstverständlich, der Meister war so um die 60, dass das Licht ausgemacht wurde und man erstmal auf so einem kleinen Hocker dann den Kopf auf die Werkbank gesenkt hat und da eine halbe, dreiviertel Stunde abgeschlummert hat. Also man hatte dahinter immer so einen Abdruck auf der Stirn. Das war so üblich, ne? Der hat eben da das Sagen gehabt und der wollte seine Ruhe haben und dann mussten wir alle mucksmäuschen still sein. Waren auch sehr entspannende Momente, weil man da so ein bisschen in sich hineingehen konnte und sinnieren und vielleicht auch diesen ganzen Werksalltag mal hinter sich lassen.
Diese Anekdoten kenne ich, weil ich Ihr Buch gelesen habe, mit viel Genuss. Ich kann das nur allen empfehlen, die anschaulich geschildert haben wollen, wie sich die Wendezeit vor Ort vollzog, sich anfühlte, schmeckte, roch, anhörte. Lütten Klein heißt das Buch, das Sie 2019 herausgegeben haben und es behandelt das Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft. Warum Lütten Klein?
Ja, Lütten Klein ist der Ort, wo ich aufgewachsen bin. Das klingt jetzt erstmal für andere Ohren so ein bisschen komisch, ne? Also ein bisschen fast plattdeutsch, klein, klein. Das ist aber so ein großes Plattenbaugebiet in Rostock, das Nachbarplattenbaugebiet oder Neubaugebiet, das kennt man wahrscheinlich, das ist Rostock-Lichtenhagen. Durch die Ausschreitung im Sommer 1992 berühmt-berüchtigt, weltweit eigentlich. Und vom Charakter her ist Lütten Klein eigentlich was sehr Ähnliches, wurde angefangen in den 60er Jahren zu bauen auf der grünen Wiese, auf damals Spargel- oder Kartoffelfeldern. Und am Ende haben dann nachher, ja, ich glaube, 30.000 oder 40.000 Menschen dort gelebt. Gibt es jetzt immer noch, ist im Moment ja auch ein sehr begehrtes und attraktives Viertel. Und da versuche ich sozusagen anhand dieses Viertels von Anfang der 70er Jahre bis 2019, als das Buch dann rauskam, zu beschreiben, wie sich eigentlich dieses Leben dort ereignete, wie sich das auch über die Zeit veränderte, von ja der Begründungsphase dieses Viertels, wo auch viele junge Familien hingezogen sind. Was haben die Leute gemacht? Wie haben die ihren Alltag verbracht? Wie sahen eigentlich die Wohnungen aus? Mit welchem auch sozialen Selbstverständnis hat man da gelebt? Dann natürlich über die Wendezeit von demokratischem Aufbruch, Wiedervereinigung und dann Transformation mit auch vielen sozialen Einschnitten und Folgeproblemen bis hin zu heute, wo es eben auch Versuche gibt, der AfD in diese Viertel hineinzugehen oder überhaupt rechtspopulistische Akteure. Und da versuche ich im Prinzip so ein historisches, sozialgeschichtliches Panorama zu entwerfen, das zwar auf dieses Viertel im Kleinen schaut, aber eigentlich die DDR im Ganzen behandelt und natürlich ein Stück weit auch meine eigene Biografie.
Und dafür waren Sie zwischen Sommer 2017 und März 2019 wieder vor Ort und haben mit mehr als 30 Menschen Interviews geführt. Das Buch ist in 2 Kapitel aufgeteilt. Erstens Leben in der DDR und zweitens die Zeit der Transformation. Wie war denn das Leben in der DDR, in Rostock und besonders in Lütten Klein, wo die Quadratmeterpreise zwischen 80 Pfennigen und 1,20 Mark der DDR lagen?
Ja, man muss vielleicht ein bisschen noch dazu sagen, dass wenn wir über Plattenbaugebiete sprechen, sich Ost und West doch stark unterschieden damals. Also in der DDR waren das eben Viertel, wo ja eigentlich ein arriviertes Wohnmilieu lebte, also häufig Leute mit Facharbeiterberufen, aber auch viele Leute mit Fach- und Hochschulabschluss, die ganze Breite der Gesellschaft. Im Westen gibt es ja auch solche Viertel in Bremen-Neuefahr oder Köln-Chorweiler oder das Märkische Viertel hier in Berlin. Und das sind Viertel gewesen, die schon sehr frühzeitig zu sozialen Problemvierteln wurden. Das war in der DDR nicht der Fall. Das hat was damit zu tun, dass eben andere Leute dahin geschickt wurden, aber auch, dass die Innenstädte verfallen waren, zum Teil eben noch auf dem technischen Niveau vor dem Ersten Weltkrieg fast, könnte man sagen. Und diese Viertel eben alle neu gemacht wurden. Das war eben eine große auch Bewegung, diese Wohnungsbaupolitik in der DDR, um irgendwie die Leute ein Stück weit auch sozial zu integrieren. Und das gab durchaus selbstbewusste Wohnformen und Wohnmilieus dort, aber es war eben stark vereinheitlicht, ne, wie man sich das eben vorstellt, grau in grau. Dann gab es diesen sogenannten WBS 70, das war so ein Standard, ja fast DIN-Form der Wohnungsgrößen. Und im Prinzip hat die DDR auch versucht, eine Art von sozialistischer Lebensweise dort durchzusetzen, ne? Weil es eben keine Tradition gab. Leute sind da hingekommen, die haben da relativ gern gewohnt. Aber das gesamte Leben, das gesamte soziale Leben war in gewisser Weise organisiert und auch kontrolliert. Und ja, ich glaube, das ist schon wichtig zu sagen, für die gesamte DDR, da haben 25% aller Einwohner in solchen Plattenbaugebieten gelebt. Die gab es auch in Klein- und Mittelstädten übrigens. Im Westen im Vergleich dazu sind das 2,5 oder 3% gewesen 1989. Also ganz unterschiedlich von der sozialen Bedeutung.
Und wie war, Stichwort Nachtclub, Überpop, denn die Popkultur dort vorzufinden? Wie vollzog sich eine Teenagerzeit, eine Jugend, ein junges Erwachsenen-Dasein in Lüttenklein, inklusive Feeling-B-Konzerten?
Ja, man mag es kaum glauben, aber es gab tatsächlich dort relativ viele Clubs. Ich nenne jetzt mal so ein paar Namen, wie die so hießen, ne? Baltic und Tschetschen und Riga. Das ganze Viertel hatte so skandinavische oder baltische Namen. Und häufig waren das Orte, wo am Tag so Schülerspeisungen stattfanden, ne? Also da ging dann irgendwie das Senfei mit Mischgemüse über den Tresen und abends dann Cola Wodka. Und häufig gab es dann noch eine Bierbar nebenan oder manchmal auch eine Kegelbahn. Und dann sind da die Leute abends hingeströmt. Und was waren das für Leute? Ja, ich würde mal sagen, meine Eltern hätten damals gesagt, ja, Penner oder Asoziale. Das war ja auch so ein Begriff, der auch schon aus dem Dritten Reich kam. Also Leute, die ein bisschen unabhängiger leben wollten, die mit Shellparkern dahin gegangen sind oder mit Jeansklamotten oder mit gebartigten Klamotten, dann sogenannte Tremper anhatten, also solche Schuhe oder Jesuslatschen und dann da harte Rockmusik gehört haben, zum Teil so Coverversionen auch von westlichen Songs, aber auch viel eigenes Handgemachtes. Wir sind auch viel in die Innenstadt gefahren, in die sogenannte Mensa, also studentische Einrichtungen oder den Studentenkeller, wo es auch viel Blues und Jazz gab. Und ich hatte dann ab Mitte der 80er Jahre auch viele andere, ja auch so über Kassetten bespielte Kassetten, auch viele sogenannte andere Bands in der DDR gehört, die dann ab diesem Zeitraum so ein bisschen aufkamen, ja auch handgemachte Rockmusik, irgendwie AG Geige oder Expander des Fortschritts, auch Feeling B gehörte dazu, also im Prinzip der Vorläufer jetzt zu Rammstein. Das waren so Sachen, die man gehört hat, aber die oft auch gespielt wurden an ungewöhnlichen Orten, manchmal auch in der Kirche oder in irgendwie im Festsaal. Und das war über Mund-zu-Mund-Propaganda, dass man da hinkam.
Und in Ihrem Buch Lüttenklein auf Seite 99 schreiben Sie auch, dass Rammstein-Sänger oder der heutige Rammstein-Sänger Till Lindemann übrigens etliche Jahre bei uns in der Rostocker Platte wohnte.
Ja, den konnte man damals sogar hin und wieder in der Bierbar sehen. Der war auch sogar relativ bekannt. Er war ja so ein Schwimmstar. Übrigens kommen noch viel mehr Leute aus der Rostocker Platte. Also Materia ist ja jetzt auch jemand, der recht bekannt ist, aber auch Fußballstars. Ich glaube, Toni Kroos hat auch mal in der Platte gewohnt. Der Radfahrprofi Ulrich und so viele andere Leute, die zumindest mal zeitweise dort unterwegs gewesen sind. Aber Till Lindemann konnte man damals sehen und man kannte so diese Leute, ne? Die sind da alle so rumgesprungen. Das war jetzt auch nichts Besonderes. Der spätere Ruhm oder die Weltbekanntheit, die war ja damals noch nicht so richtig abzusehen.
Man kannte auch seine Wohnverhältnisse. Ein Bekannter von Ihnen, der heutige Chef der Rostocker Kunsthalle, war früher Fernmeldemechaniker. Und was hat der erzählt über die typische Plattenbauwohnung?
Ja, mit dem hatte ich mal eine schöne Buchpräsentation auch von Lüttenklein in der Rostocker Kunsthalle, die er jetzt leitet. Und der hat auch eine interessante Karriere. Der war erst Fernmeldemechaniker, ist dann Zahnarzt geworden und jetzt Kunsthallendirektor. Jens-Uwe Neumann, falls er das hört, grüße ich natürlich ganz herzlich, hat er erzählt, ja, die hatten häufig das Spiel, die sind immer mit mehreren Leuten reingegangen, haben ja nur wenig Menschen in der DDR überhaupt ein Telefon gehabt, aber dann hatten sie manchmal das Spiel, dass sie sich die Augen zubinden oder zuhalten mussten und versuchen mussten, ohne irgendwo anzustoßen, an eine Telefonbuchse zu kommen. Und er hat gesagt, das hat häufig auch geklappt, weil es gab eben eine starke Standardisierung der Wohneinrichtung. Ne? Man hatte eben die Couch, dann so einen Couchtisch und ja, so eine Schrankwand oder Schrankregal und die Wege waren immer gleich. Der Schnitt der Wohnung ist immer standardisiert gewesen. Menschen haben natürlich versucht, daraus irgendwie was zu machen, mal irgendwie was selbst gedrechselt ist oder ihren Balkon aufzuhübschen und viele andere Dinge. Aber de facto war man eben in diese Parameter des Räumlichen irgendwie so hineingesetzt und hatte da auch wenig Variationsmöglichkeiten. Gilt ja sowieso für viele Leute aus Ostdeutschland, dass auch die Biografien und die Sozialformen, in denen man gelebt hat, relativ stark vereinheitlicht gewesen sind. Also wenn man sich mit Ostdeutschen unterhält, die jetzt auch so in meinem Jahrgang sind oder noch älter, dann haben die häufig sehr Ähnliches zu berichten. Es war eben doch eine stark normierte Gesellschaft, die wenig Abweichung zugelassen hat, auch wenig Pluralisierung, auch wenig Möglichkeiten überhaupt irgendwie eine andere Art von Lebensstil oder Lebensform auszuprobieren. Das haben Leute natürlich trotzdem gemacht. Es gab diese Nischen, die waren auch sehr bedeutsam, aber für viele war das eben nur eingeschränkt möglich.
Und dann hören wir doch mal die Band, die in einer dieser Schulmensen in Rostock-Lüttenklein gespielt hat, Feeling B mit dem Titel Artig. Hey, yo, oh, hey, yo, hey, yo. Feeling B mit Artig und Feeling B ist eine Vorgängerband von Rammstein. Der Autor und Journalist Peter Richter hat mir mal im Interview gesagt, dass Feeling B kaum mal ein Konzert ordentlich zu Ende gespielt hätten. Da sei wohl auch Alkohol im Spiel gewesen. Und das erstaunt doch angesichts der hyperperfektionistischen Band Rammstein, die eben aus Feeling B unter anderem hervorgegangen ist. Sehen Sie das auch so? Sie mussten schon lachen?
Kann ich mir vorstellen. Die haben ja auch Strandkonzerte gemacht auf der Insel Hiddensee, ne? Also wirklich so improvisierte Konzerte, wo die dann irgendwie auch batteriebetriebenen Verstärkern dahin gegangen sind und ein bisschen unter dem Radar der Staatssicherheit auch da agiert haben. Also da gab es schon so Zwischenräume, wo Leute sich auch eine Form von kleiner Freiheit oder eigenem Leben erkämpft haben. Das hatte nicht immer einen stark politischen Charakter, sondern es hatte manchmal auch was Spielerisches. Manchmal war den Leuten auch nicht bewusst, welche Gefahren damit verbunden gewesen sind. Und man muss auch dazu sagen, Ende der 80er Jahre ist die DDR auch weniger restriktiv im Zugriff gewesen auf solche Abweichungen. Also man hatte ja früher auch so Bands wie Renft und so weiter, die dann auch verboten worden sind, oder auch viele Leute, die auch Gefängnisstrafen bekommen haben. Das ist dann ein bisschen weniger geworden. Jedenfalls hatte die Macht offensichtlich schon das Gefühl, sie können nicht mehr alles so machen, wie sie das in der Vergangenheit gemacht haben. Und dann gab es natürlich auch im Osten sehr, sehr großen Einfluss von westlicher Musik. Und das haben die Leute natürlich auch gespürt. Wir hatten ja vorhin David Bowie gehört. Gab auch, glaube ich, 1987 ein berühmtes Konzert von David Bowie in West-Berlin, das eben bis nach Ost-Berlin rüberhallte, wo sich auch unglaublich viele Jugendliche versammelt haben, um das anzuhören, und wo es dann auch zu Ausschreitungen kam.
Weil ich gerade Alkohol angesprochen hatte in Bezug auf Feeling B, was wurde eigentlich damals im Osten so getrunken? Stimmt es eigentlich, dass das Bier in der DDR warm war? Das hat mir Zeit- und Popliterat Moritz von Uslar erzählt. Der hat das wunderbar beschrieben in seiner teilnehmenden Beobachtung Deutschboden über das Leben heute in Brandenburg.
Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Es war jedenfalls nicht so kalt. Ich glaube, es hatte so Zimmertemperatur. Aber bei privaten Feiern haben wir schon kaltes Bier getrunken. Ansonsten wurde viel Cola-Wodka getrunken. Ne? Wirklich eine ganz giftige und auch kopfschmerzbereitende Mischung, würde ich heute gar nicht mehr trinken. Wein und auch ja, sowas irgendwie wie Sekt, Rotkäppchen-Sekt, das war eigentlich den Frauen vorbehalten. Männer haben Bier getrunken und harte Sachen. Also ich habe ja gesagt, ich habe auch auf der Werft gearbeitet. Da haben wir oft schon, ich natürlich nur in Maßen und in Kleinstdosen, ja auch schon morgens mal einen Schnaps getrunken zum Frühstück. Ne? Das war gar nicht so unüblich. Einfach um sich mal aufzuwärmen oder irgendwie um das trockene Brot morgens besser runterzubekommen. Das war eigentlich so das, was man getrunken hat. Also ich habe viel auch auf Veranstaltungen viel Bier getrunken. Wenn ich das heute trinke, ich fast gar kein Bier mehr, aber damals war eigentlich das so üblich. So Rostocker Pilz oder Stralsunder Bier.
Und Sie waren ja auch selbst NVA-Soldat, Stichwort Rote Armee. Wie war der Austausch der jungen Leute eigentlich mit den ja auch jungen Soldaten aus der Sowjetunion?
Ja, vielleicht kann ich zur Armee nochmal zu. Das gab sozusagen absolutes Alkoholverbot bei der Armee. Das war auch interessant. Das hat mich dann sehr gewundert. In der Bundesrepublik kann man ja offensichtlich in der Kaserne oder bei der Bundeswehr Bier trinken. Das war in der DDR absolut unmöglich. Das heißt, Alkohol war immer geschmuggelt. Und das große Thema war dann, wie entsorgt man eigentlich die Glasflaschen hinterher? Und man hat dann oft bei unserer Kaserne weit nach Mitternacht gehört, wie dann plötzlich irgendwo eine Flasche zerschellt ist. Man konnte die nicht einfach so in den Papierkorb stellen, sondern musste die dann aus dem Fenster möglichst weit werfen, dass der Verursacher nicht zurückverfolgt werden kann. Und dann haben wir ihm gesagt, das sind Glasmantelgeschosse, die da niedergehen. Also es waren dann die leeren Alkoholflaschen. Aber das Verhältnis zu den Russen, wir hatten einerseits natürlich militärischen Kontakt mit denen, wenn es Manöver oder so etwas gab, oder auch als Funker hat man natürlich auch mit Sowjetsoldaten gefunkt. Und es gab auch offizielle Treffen, wo man dann irgendwie sein rudimentäres Russisch rausgeholt hat und versucht, ja, so ein bisschen Radebrecht mit denen in Austausch zu kommen. Aber ansonsten haben wir schon gesehen, dass die Sowjetsoldaten auch von ihren Offizieren unglaublich schlecht behandelt worden sind. Auch immer körperliche Übergriffigkeit da war. Wir haben die morgens beim Frühsport gesehen, weil dann eine Sowjetkaserne in der Nähe war. Wir sind dann durchaus mit Trainingsanzug rumgelaufen und Turnschuhen. Und die Sowjetsoldaten, die sind auch im Winter dann häufig kurz behost und mit Stiefeln gelaufen. Ne? Also es war nochmal ein Zacken schärfer. Da haben wir oft gesagt, oh Gott, die sind schon bedauernswert. Kamen ja auch viele aus asiatischen Sowjetrepubliken, also wirklich von sehr, sehr weit her. Und der Grad der Kasernierung, der war noch viel, viel stärker als bei uns. Also die Leute sind nicht einfach rausgegangen und hatten dann noch eine Freizeit oder hatten Ausgang, sondern das ist sehr, sehr reduziert gewesen, sodass eigentlich der Kontakt mit der allgemeinen Bevölkerung sehr dünn geblieben ist.
Die deutsch-sowjetische Freundschaft, wie sah die im Alltag aus? Gab es das? Gab es so Schüleraustausche, Studentenaustausche?
Sowas gab es schon, auch Brieffreundschaften, aber alles nur, ja, letztendlich sehr oberflächlich. Es gab so eine Massenorganisation der DDR, die hieß DSF, Deutsch-Sowjetische Freundschaft, wo das gepflegt wurde. Aber ich habe das kaum mal gesehen, also außer von Leuten, die jetzt mal länger in der Sowjetunion waren und da studiert haben, dass das wirklich über so eine Art von extremer Oberflächlichkeit hinausging. Das war ja auch nicht gewollt, dass sich da irgendwie vertiefte soziale Beziehungen bilden, sondern das sollte eben ja was Plakatives oder irgendwie was Offizielles bleiben. Genauso war das ja auch mit den Vertragsarbeitern in der DDR. Auch die waren ja von der allgemeinen Bevölkerung isoliert. Also die DDR war schon ein sehr abgeschlossenes, sich selbst auch isolierendes Land, wo jede Art von Kontakt doch auch als Gefahr gesehen wurde. Das hat man versucht zu unterbinden. Bei den Vertragsarbeitern war das ja so, wenn eine junge Frau schwanger wurde, dann wurde sie sofort nach Hause gesandt. Ehen waren nicht so besonders gern gesehen und gewünscht, mussten gegen viele Widerstände durchgekämpft werden. Also in dem Sinne hatte die DDR zwar viele Menschen aus anderen Ländern, die da gelebt haben, aber immer versucht, eigentlich hohe Trennwände zwischen der eigenen Bevölkerung und diesen Gruppen herzustellen. Wenn man mal nur eine Zahl nennt, also Sowjetsoldaten und Angehörige dieser Sowjetsoldaten, das waren ungefähr 500.000 Menschen, die in der DDR gelebt haben, bezogen auf 17 Millionen Einwohner, ist das schon erheblich und trotzdem hat sich da eigentlich nichts verknüpft.
Gab es denn Popmusik aus den sozialistischen Bruderländern?
Ja, es gab sowas, so ein bisschen sowjetische Popmusik, dann so eine Band, Rote Gitarren hieß das oder Omega, das war dann eher Rockmusik aus Ungarn, die wurden da auch zum Teil rumgereicht, um eben auch eine eigene Starkultur wahrscheinlich zu schaffen. Das war jetzt nicht alles völlig abwegig, aber das war ein Versuch, den Ostdeutschen doch eine eigene popkulturelle Umwelt zu schaffen. Aber die Hauptorientierung ging schon in den Westen. Ich habe auch viele andere Sachen gehört, also eher so nochmal in Richtung Liedermacher. Das war auch eine große Bewegung in der DDR, die gesungen haben, häufig auch mit gesellschaftskritischen Texten oder zumindest mit einer Sprache, die man so in dieser ganzen Verlautbarkeitsästhetik, die in der DDR so üblich war, dann nicht gehört hat oder auch nicht im neuen Deutschland lesen konnte. Und da sind auch viele Konzerte gewesen, bei denen ich dann war.
Es gab damals ja auch schon Popstars in der DDR, die weit über die Popmusik hinausgingen. Weltberühmt natürlich die Eiskunstläuferin Katharina Witt. Und die taucht wiederum in einem Rocksong auf, der damals viel gehört wurde und bis heute auch mitreißend ist. Wir hören Sando mit Born in the GDR.
Schön.
Ja, eine Anspielung auf Bruce Springsteen, damals sein großer Hit Born in the USA, und das war Born in the GDR von Sando. Steffen Mau, mein Gast heute im Nachtclub Überpop. Wie wichtig war dieser Titel damals für die Jugendkultur im Osten?
Also für mich zumindest sehr wichtig, auch für viele meiner Freunde. Das war ja wirklich irgendwie Bruce Springsteen auf DDR gemünzt und war in gewisser Weise auch so eine Antwort dieser Anspielung auf Katharina Witt, auf ein Konzert in Berlin, wo Katharina Witt auf die Bühne gekommen ist und ausgebuht wurde. Die war ja so ein bisschen so eine Vorzeigesportlerin und hat sich dann auch sehr eng mit der ostdeutschen oder DDR-politischen Elite da verbandelt und sich auch im FDJ-Hemd ablichten lassen mit Erich Honecker und anderen Dingen. Und das haben eigentlich Leute in meiner Generation, auch in meinem Umfeld, sehr kritisch gesehen. Das haben wir eigentlich abgelehnt. Wir waren keine Opposition, aber wir waren schon in so einer Situation der inneren Kündigung. Und da ist natürlich so ein Titel von Sando irgendwie interessant gewesen. Die gehörten ja letztendlich auch so ein bisschen erweiterten Kreis zu diesen sogenannten anderen Bands. Erstmal, weil die Sprache irgendwie eine andere ist, weil auch der Sound eine große Eindringlichkeit hat und weil eben zum Beispiel diese Katharina Witt-Geschichte irgendwie angesprochen wird und jeder weiß, was gemeint ist. Ne? Also das hat so eine kritische Grundhaltung. Und das war ein Song, der ganz zum Ende der DDR doch häufig gehört wurde. Und ich glaube, das war so eine Zwischensituation, wo man schon gefühlt hat, okay, es geht jetzt mit diesem Land ein Stück weit zur Neige oder es verändert sich was grundsätzlich. Und dann gibt es da eine Band, die trotzdem so ein Identitätsangebot macht, Born in the GDR. Also man kann eigentlich seine Wurzeln nicht abschütteln, seine Herkunftsbezüge sind irgendwie da und man kann das trotzdem artikulieren. Und deswegen fand ich den Song eigentlich immer ganz interessant.
Und auf Katharina Witt reimt Sando, wir tapezieren nicht mit. Die Anspielung versteht wahrscheinlich auch jeder aus der ehemaligen DDR, ich nicht.
Ja, das war auch so ein Spruch von Kurt Hager, der war verantwortlich für Kulturpolitik im Politbüro der DDR. Der wurde mal befragt, ich weiß gar nicht von wem, aber sozusagen da war die Frage, wird die DDR jetzt auch Reformen machen, wenn Gorbatschow jetzt Perestroika und Glasnost ausruft und hat das jetzt Wirkung auf die DDR? Und da hat er dieses Gleichnis gebracht, also wenn ihr Nachbar die Wohnung tapeziert, dann tapezieren sie ja auch nicht gleich. Und ich vermute, also ich weiß es nicht ganz genau, aber ich vermute, dass sich dieses Tapezieren eben darauf bezieht.
Und sah man den Mauerfall kurz vor dem 9. November 1989, sah man den in irgendeiner Form kommen oder kam der aus heiterem Himmel?
So wie er kam, kam er aus heiterem Himmel, aber es war schon im Vorhinein eine Diskussion in der DDR entbrannt über die Reform des Reisegesetzes. Und da war schon klar, dass es Möglichkeiten geben wird, auch sozusagen unterhalb des Rentenalters, Rentner konnten ja auch einmal im Jahr in den Westen fahren, unterhalb des Rentenalters irgendwie eine Reisemöglichkeit zu schaffen. Ich weiß nicht, ob alle 5 Jahre oder alle 1 Jahr, also da gab es dann unterschiedliche Varianten. Und da war uns schon klar, dass wir nicht ein Leben lang sozusagen die Insassen der DDR bleiben müssen und auch mal irgendwie rauskommen. Ob das jetzt Paris ist, war noch nicht klar. Und das war schon etwas, wo wir auch unsere Hoffnung drauf gesetzt haben, aber dass dann über Nacht mit einer Pressekonferenz sich die ganze Welt so dramatisch verändert und sich diese geschlossenen Tore öffnen, die Mauer eben durchbrochen wird, das war eigentlich unvorstellbar für uns. Und das war ja schon klar und das war auch etwas, was ein Kommentator in der Nacht zum 9. November schon relativ klar formuliert hat. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war, aber wir haben da mit dem Radio gehört und da hat jemand gesagt, ja, die Mauer ist auf, das ist das Ende der DDR. Und das war natürlich sehr hellsichtig, weil die DDR nur stabilisiert werden konnte, indem sie irgendwie ihre eigene Bevölkerung einschließt und auch ein Stück weit zwingt, da zu bleiben. Also die Mauer war eigentlich eine Existenzbedingung der DDR. Mir war das damals noch nicht so klar, aber jetzt im Nachhinein kann man relativ deutlich sehen, dass offensichtlich ohne Mauer die DDR auch nicht so richtig überlebensfähig gewesen ist.
Und es folgte ein Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft. Das ist der zweite Teil Ihres Buchs Lütten Klein. Wer oder was musste sich nach der Wiedervereinigung alles transformieren?
Ja, eigentlich alles. Die Sprache hat sich transformiert, natürlich die Konsumwelt, das politische Selbstverständnis oder überhaupt die Fähigkeit, sich selbst zum politischen Subjekt zu machen und irgendwie eine Art von Teilhabe einzufordern, natürlich die gesamte Ökonomie Und das sind eben sehr fundamentale gesellschaftliche, aber auch biografische Brüche. Das merkt man in Ostdeutschland immer noch, wenn man mit Leuten spricht, die eben dieses Alter haben. Die unterteilen die Welt häufig in vor der Wende und nach der Wende, ne? Also die historische Erfahrung. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Kontexte, in denen man dann existiert. Die primäre soziale Erfahrung der allermeisten Ostdeutschen, die jetzt ja, über 40 sind oder sowas oder über 45, ist eigentlich der Systembruch, ist sozusagen der Übergang von einer Gesellschaft in eine andere. Und das ist schon ein Stück weit anders als zum Beispiel Migration, was ja häufig eine selbstgewählte soziale Praxis ist, wenn ich jetzt nicht von Fluchtmigration ausgehe, sondern so normale Wanderung von Leuten, die an den Arbeitsmarkt gehen. Aber für Ostdeutschland ist das ein Stück weit anders, weil alle gleichzeitig im Prinzip auch diese Umbruchserfahrung gemacht haben, weil die so fundamental ist, weil all das, was vorher irgendwie Geltung hatte, das spielte plötzlich keine Rolle mehr. Und das hieß für die Ostdeutschen eben, dass sie sich einfädeln mussten, dass sie auch neu lernen mussten, für viele auch, dass sie wieder von vorne beginnen mussten.
Und wie wirkt das bis heute nach? Sie haben nun ein neues Buch veröffentlicht, das heißt Ungleich vereint, warum der Osten anders bleibt.
Ja, da habe ich im Prinzip die zentrale These zu sagen, ja, Ost-West-Unterschiede werden bleiben. Und diese Vorstellung, dass sich der Osten dem Westen anverwandeln wird, ne, dass irgendwie der Osten mit all seinen Traditionen oder kulturellen Beständen oder Lebensweisen irgendwie verschwinden wird, die war eigentlich irreführend. Und in den 90er Jahren galt im Prinzip so ein Stichwort, das hieß nachholende Modernisierung. Und das hieß, ja, der Osten macht jetzt Modernisierungsprozesse durch, die der Westen schon hinter sich hat. Und dann kommt es eben langfristig zu einer Verwestlichung des Ostens. Und heute würde ich sagen, müssen wir eine andere Bilanz ziehen. Das hat natürlich zum großen Teil stattgefunden. Die Marktwirtschaft hat sich etabliert, die Demokratie und viele andere Dinge. Aber wir haben verbleibende Unterschiede zwischen Ost und West. Und wir leben jetzt eben nicht mehr in der Transformationsgesellschaft, sondern eigentlich in der Posttransformationsgesellschaft, also in der ostdeutschen Gesellschaft nach der Transformation. Und viele Unterschiede, die jetzt da sind, die werden vermutlich auch noch die nächsten 30 oder 50 Jahre bleiben. Zum Beispiel im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung, im Hinblick auf die Wirtschaft. Also es wird wahrscheinlich auch in 5 Jahren nicht so sein, dass plötzlich 7 oder 8 DAX-Unternehmen ihre Hauptsitze im Osten haben oder dass sich die innerdeutsche Vermögensmauer plötzlich irgendwie wegkatapultiert. Und es gibt natürlich auch große Unterschiede im Hinblick auf die politische Kultur, im Hinblick auf die Parteienstruktur, sehen wir ja jetzt gerade nach den letzten Landtagswahlen. Und da würde ich schon sagen, dass diese Erwartung der Angleichung des Ostens an den Westen ein Stück weit überzogen war und wir mit dauerhaften Ost-West-Unterschieden auch irgendwie umgehen müssen.
Es gibt diese Unterschiede aber auch in anderen Ländern, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, zum Beispiel der Vergleich Süd- und Norditalien.
Ja, wenn wir uns umgucken, dann könnten wir vielleicht feststellen, dass viele regionale Unterschiede eine extrem hohe Beharrungskraft haben. Ne? Auch Länder, die sich bemühen, eigentlich die auszumerzen oder Landesteile anzugleichen, die stoßen eigentlich immer wieder auf dasselbe. Und ich glaube, wenn wir damals in den 90er Jahren mal uns international umgeguckt hätten und vielleicht nicht diese naive Angleichungshoffnung so stark ins Zentrum gestellt hätten, dann hätten wir auch irgendwie festgestellt, ja, Angleichung ist eigentlich der unwahrscheinliche Fall. Ja, das ist trifft für Nord- und Südschweden zu, für den Mezzogiorno und Norditalien, aber natürlich auch Nord- und Südstaaten in den USA sind sehr unterschiedlich. Natürlich nicht so unterschiedlich wie noch vor 150 Jahren, sondern das transformiert sich auch. Aber trotzdem gibt es eine Art von Verstetigung. Ich schreibe manchmal von Persistenz, also dass sich Sachen irgendwie verdauern und festsetzen. Und da nutze ich dann diesen Begriff der Ossifikation, der natürlich so ein bisschen zweideutig ist. Das ist ein medizinischer Begriff der heißt eigentlich, dass es nach Brüchen und 1989 war in gewisser Weise ein gesellschaftlicher, auch biografischer Bruch, dass es nach Brüchen häufig dann zu so etwas kommt wie Bildung von Verhärtungen oder von neuem Knochengewebe und sowas finden wir jetzt auch, dass es eine Art auch von Verholzung von Unterschieden gibt, die dann auch über eine lange Zeit fortdauern.
Und eine Ihrer Thesen in dem Buch Ungleich vereint, warum der Osten anders bleibt, ist, dass es in der DDR kein 1968 gab.
Ja, das könnte man jetzt einerseits natürlich auf die Aufarbeitung der NS-Zeit beziehen. Im Osten war der Antifaschismus ja Staatsraison und man hat ihn vor sich hergetragen, aber der ist natürlich nicht so stark in alltägliche Sozialisationsformen überführt worden, Was ich eigentlich mit diesem Vergleich zu 68 sagen will, ist, dass 68 eigentlich die NS-Diktatur aufgearbeitet worden ist in der alten Bundesrepublik, aber wir haben eigentlich kein 68 für 89 oder für die Zeit vor 89, eine wirkliche Aufarbeitung der DDR-Diktatur. Man könnte jetzt fragen, woran liegt das? Ja, vermutlich daran, dass es den Ostdeutschen ein Stück weit auch an den Diskursforen und Formaten gefehlt hat. Aber ich glaube, noch erheblicher ist, im Osten hatten wir halt eine Situation, dass viele derer, die davor ganz vorne standen, ne, die Leute, die Professuren hatten oder die Konzernchefs waren oder Kombinatschefs oder im Politbüro unterwegs waren, die hatten im Prinzip im Herbst 89 schon ihre Macht verloren. Und viele standen dann auch im Arbeitsamt Schlange, die saßen nicht mehr arriviert in den Amtsstuben. Und so haben dann auch die nachfolgenden Generationen, die diese Aufarbeitung auch hätten einfordern können, manchmal einen zu milden Umgang mit ihren Eltern und Großeltern gepflegt. Also die haben nicht genügend gefragt. Ich glaube, im Moment verändert sich so ein bisschen der öffentliche Diskurs, wird auch ein Stück weit intensiver betrieben, vielleicht auch ein Stück weit härter und herausfordernder. Das ist aber wichtig, das zu machen. Mein Kollege Sascha Kowalczuk sagt eben, die Aufarbeitung wurde in Anführungszeichen am Volk vorbei. Betrieben. Es wurde viel Geld da hineingepumpt, aber es ist einfach wenig bei den Leuten angekommen. Das kann man jetzt auch daran sehen, dass zum Beispiel das Bündnis Sahra Wagenknecht doch sehr viel Zuspruch erhält, ganz unabhängig davon, wie sie zum Beispiel zur Mauer oder zur DDR steht.
Und dann hören wir einen typischen 68er-Song, und zwar von Tonsteine Scherben, den Rauchhaus-Song, der ja nur wenige Meter von der Mauer entfernt spielt in Kreuzberg.
Der Marienplatz war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer, das Bethanien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Mensch, Meier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch das Leben, gibt es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Marienplatz. Damit meine Knüppelgarde genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und fest und muscht aus Kreuzberg raus. Stinksauer, die CDU war schwer empört, dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört. Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, wir räumen später, lassen sie erstmal drin. Und vier Monate später stand in Springers heißem Blatt, dass Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise sind 10 leere Flaschen Wein und 10 leere Flaschen können schnell 10 Mollis sein. Doch die Leute im Rauchhaus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und fest und muscht aus Kreuzberg raus. Montag fragt Mensch Meier in der U-Bahn seinen Sohn. Der sagt, die wollen das auch ausräumen, ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Mensch Meier, sind wir wieder einer mehr in unserer Zwei-Zimmer-Luxuswohnung und das Bethanien steht wieder leer. Sag mir eins, haben die da oben Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf? Die wohnen in den schärfsten Villen, unser eins im letzten Loch. Wenn die das Rauchhaus wirklich räumen, bin ich aber mit dabei und hau den ersten Bullen, die da auftauchen, ihre Köpfe ein. Und ich schrei es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Schreien's laut!
zurück im Nachtclub Überpop mit Andreas Moll am Mikrofon und meinem Gast Professor Dr. Steffen Mau, einem sehr gefragten Gesprächspartner und diskursbestimmenden Popstar der Soziologie von der Humboldt-Universität Berlin. Der gebürtige Rostocker ist Leibniz-Preisträger 2021 und Autor der Bücher Lütten Klein und Ungleich vereint über den Stand der deutschen Einheit. 35 Jahre nach dem Mauerfall natürlich das Thema. Professor Dr. Steffen Mau hier im Nachtclub Überpop. Wir begannen die Sendung in Rostock Lütten Klein und ich würde Sie gern dort auch beenden. Wie ist der Stand der Dinge in Lütten Klein 35 Jahre nach dem Mauerfall? Sie waren ja für Ihr Buch auch vor Ort. Wie ist die Stimmung in den Plattenbauwohnungen? Was freut die Menschen und was regt die Menschen auf? Was sind die Triggerpunkte?
Ja, man muss dazu sagen, Plattenbau ist nicht gleich Plattenbau. Also es gibt enorme Unterschiede in Ostdeutschland, auch nach Regionen. Rostock ist eigentlich eine mehr oder weniger boomende Stadt, trotz der Schwierigkeiten mit Schiffbau und allem. Es gibt viel Zuzug, es gibt kaum Leerstand. Es gibt viele andere Plattenbaugebiete, da musste zurückgebaut werden. Da gibt es viel Leerstand, da gibt es auch eine Konzentration von sozialen Problemen. Das haben wir in Rostock auch, einen starken Unterschied zum Beispiel zwischen dem historischen Stadtkern und den Plattenbauten im Hinblick auf die Zahl der Bürgergeldempfänger und die Schulsituation und vieles andere mehr. Aber Lütten Klein gehört eigentlich zu den besseren Vierteln. Es ist verkehrsmäßig sehr, sehr gut angeschlossen. Es gibt jetzt eine Straßenbahn bis ins Stadtzentrum, bis zum Hauptbahnhof. Das gab es vorher nicht. Die Leute sind sehr zufrieden und es gibt eine neue Mischung von Leuten. Also im Prinzip die Stubenältesten von Lütten Klein, also die jetzt schon Hochbetagten, die vielleicht 80 sind oder 85 und Anfang der 70er Jahre oder sogar Ende der 60er Jahre dahin gezogen sind und die eigentlich die gesamte Geschichte des Viertels so ein Stück weit auch verkörpern. Aber es gibt viele neue Leute, die hingezogen sind, auch jüngere Familien, auch viele migrantische Gruppen. Es gibt eine neue Mischung. Es gibt aber auch, glaube ich, eine andere Art des Zusammenlebens als damals, wo man eben auch eine starke stadtviertelbezogene Identität hatte. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr der Fall. Es sind große Einkaufszentren dahin gebaut worden, die so ein Stück weit auch die Dezentralität des Viertels zurückbauen, was ich nicht so schön finde, weil man früher wirklich an jeder Ecke irgendwie auch Läden hatte oder sogenannte Dienstleistungswürfel hieß das damals. Das ist jetzt so ein Stück weit anders. Aber wenn Sie Leute dort fragen, dann gibt es eine sehr hohe Zufriedenheit. Also man muss sich wirklich wundern, kann man auch in Umfragen, in Sozialberichten finden. Die allermeisten Leute sagen, sie wohnen sehr gern da, sie schätzen das Viertel, es ist auch sehr grün übrigens, sie schätzen die zentrale Lage und das ist, glaube ich, war auch für mich als Jugendlicher, als Kind das Allerwichtigste. Man ist in 15 Minuten an der Ostsee und zwar an der wunderbaren Ostsee und kann da baden gehen und außer Platte direkt an den Strand zu fahren, das hat schon was.
Es gibt also auch gute Nachrichten zum Stand der deutschen Einheit und die gibt es auch in Lütten Klein, was auf Plattdeutsch, glaube ich, auf Wendisch, glaube ich, so viel wie kleiner Ahorn heißt.
Genau, alle Leute denken immer, das heißt Klein-Klein, aber Sie haben es richtig gesagt, heißt kleiner Ahorn.
Und was würden Sie zum Abschluss dieser Sendung sagen? Wie klingt Lütten Klein heute? Welchen Song von heute würden Sie mit Lütten Klein assoziieren, Steffen Mau?
Wahrscheinlich würde ich da irgendwie was von Materia oder es gibt ja relativ viele auch ja so Plattenbau, Hip-Hop und Rap-Leute, die jetzt sowas machen. Und ich glaube, wahrscheinlich würde ich so etwas wählen, um da das Lebensgefühl auszudrücken.
Sagt Professor Dr. Steffen Mau, Makrosoziologe der Humboldt-Universität Berlin. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Mau.
Danke für die Einladung.
Und bevor wir Materia hören mit Mein Rostock, verabschiedet sich am Mikrofon Ihr Andreas Moll.
Halte aus, ich bin gleich da. Bin aufgeregt wie jedes Mal. Ich komm zu dir und du bist wunderschön. Ich atme ein, die Luft ist rein. Trägst deinen Schmuck und zeigst ihn allen. Du blendest nicht, bist einfach wunderschön. Deine Feinde kennen dich genau. Doch sehnen dir nur dein brennendes Haus, lachen dich aus und sagen, du bist schlecht. Jeden Tag musst du dich beweisen, ich verbreite deinen Namen auf all meinen Reisen und nie wieder will ich von dir weg. Du bist so ehrlich zu jedem,
du bist so herrlich dagegen. Ja, du hast mich groß und stark gemacht. Ich zieh los und such mein Glück, doch dein Licht zieht mich zu dir zurück, mein Rostock.
Dein Handschlag fest, dein Hals so dick, deine Frauen so schön, dein böser Blick, der Staub in deinen Augen macht dich blind. Nachts bist du wach, hast kaum geschlafen, dunkle Gestalten auf dein Straßen, bist manchmal bockig wie ein kleines Kind. Dein Meer, was mal türkis, mal blau ist, mal ein graues Monster aus Algen, was mich auffrisst. Tauch einfach ab, du bist so nah bei mir. Du weinst, du lachst, meine erste heilige Nacht. Wenn ich alt und vergreist, keinen mehr hab, schlaf ich ein, mein Stein gehört zu dir.
Du bist so ehrlich zu jedem, du bist so herrlich dagegen. Ja, du hast mich groß und stark gemacht. Ich zieh los und such mein Glück, doch dein Licht zieht mich zu dir zurück, mein Rostock. Du bist so ehrlich zu jedem, du bist so herrlich dagegen. Ja, du hast mich groß und stark gemacht. Ich zieh los und such mein Glück, doch dein Licht zieht mich zu dir zurück, mein Rostock.